Hallo, ich bin Tara und ich werde euch heute ein wenig was zu pädagogischen Konzepten erzählen. Denn mittlerweile ist es auch bei mir soweit und die Leute in meiner Umgebung bekommen langsam Kinder. Vor allem die Frage der Betreuung in den ersten Jahren ist von nun an Gesprächsthema. Denn gerade weil man, wenn man ein Kind erwartet, sich schon früh damit auseinandersetzen muss. Denn Kita-Plätze gibt es ja leider nicht wie Sand am Meer. Wenn man sich dann in diesem riesigen World Wide Web rumtreibt, begegnet man auf den einzelnen Seiten der Kitas immer der Rubrik Konzept. Aber was ist das eigentlich, ein pädagogisches Handlungskonzept? Es beschreibt und begründet Eckpunkte des pädagogischen Handelns in einem sozialpädagogischen Handlungsfeld, wie zum Beispiel den Kindergarten. Es macht grundsätzliche Aussagen, zum Beispiel zum Menschenbild und den Zielen der pädagogischen Arbeit. Die ersten Konzepte wurden von bedeutenden PädagogInnen entwickelt. Im Folgenden werde ich auf verschiedene pädagogische Konzepte eingehen. Manche sind euch vielleicht mehr bekannt als andere. Ein pädagogisches Handlungskonzept wird durch verschiedene Bausteine beschrieben, auf die auch ich mich konzentrieren werde, um diese zu beschreiben. Zum einen auf das Bild vom Kind sowie die Rolle des Erziehenden, Inhalt und Methode, die Vorstellung vom Lernen, aber auch die Raumgestaltung, das Material sowie die Ziele und die Kooperation mit den Eltern. Die Konzepte, die ich euch näher bringen will, habe ich zeitlich geordnet nach dem Zeitpunkt der Begründung bzw. dem Jahr, in dem die Pädagogik das erste Mal so aufgetreten ist. Zuerst werde ich von Friedrich Fröbel berichten, dann von der Montessori-Pädagogik, der Waldorf-Pädagogik, Freinet, der Reggio-Pädagogik und die Situationsansätze. Ich beginne also mit dem Herrn Friedrich Fröbel. Er lebte von 1782 bis 1852 und gilt als Erfinder des Kindergartens und Begründer der Spielpädagogik. Zur damaligen Zeit war die Idee, auch die Kleinsten außerhalb der Familie zu umsorgen und zu erziehen, praktisch nicht vorhanden. Zur Versorgung der Kinder gab es sogenannte Bewahranstalten. Klingt gruselig und war es wahrscheinlich auch. Fröbel war überzeugt, dass anders als in den vorherigen Bewahranstalten umgesetzt, Bildung und Erziehung auch in den frühen Jahren eine bedeutsame Rolle spielten. Und so gründet er dann 1840 den ersten Kindergarten. Jedes Kind ist nach Fröbel ein selbsttätiger, kreativer und neugieriger Mensch. Friedrich Fröbel führt alle Existenz auf Gott zurück. Die Menschen sind für ihn Teil der Natur und alles Natürliche ist Teil eines Größeren. Und eben dieses Größere nannte Fröbel Gott oder etwas Göttliches. Sein gesamtes Schaffen war also vom christlichen Glauben geleitet. So schrieb er in seinem Buch Die Menschenerziehung:
Das Anregen, die Behandlung des Menschen als eines sich bewusst werdenden, denkenden, vernehmenden Wesens zur reinen, unverletzten Darstellung des inneren Gesetzes, des Göttlichen mit Bewusstsein und Selbstbestimmung und die Vorführung von Weg und Mittel dazu, ist Erziehung des Menschen.
Das Konzept nach Fröbel steht auf drei Säulen. Erstens der Spiel- und Spielgaben, zweitens der Garten- und Tierpflege und drittens Mutter- und Koselieder sowie Bewegungsspiele. Für Fröbel war Spielen aber das wichtigste Element. Er war auch der Erste, der das Spiel als wichtig und gut betrachtet. Denn es ist Mittel, um sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und sie zu begreifen. Er war der Annahme, dass die Kinder sich im Spiel ausdrücken, aber auch ihre eigene Welt konstruieren können. Er entwickelte eigenes Spielmaterial, sogenannte Spielgaben, welche systematisch aufeinander aufbauten und je nach Entwicklungsphase dem Kind gegeben wurden. Vom Einfachen zum Schweren und vom Bekannten zum Unbekannten. Unterteilen kann man die Spielgaben in Bälle, Bausteine und geometrische Formen. So dachte sich Fröbel, kann das Kind die gesamte Welt lernen zu erfassen. Der Begriff Kindergarten wurde von Fröbel bewusst gewählt. Die Einbeziehung der Natur in die Erziehung gilt für ihn als grundlegend für eine gesunde Entwicklung. Die Kinder erleben in der Natur eine Vielfalt an Formen, Oberflächen, Farben und Gerüchen. Und somit stellt die Natur auch heute eine ganz besondere Lernumgebung dar. Auch mit der Tierwelt lernen die Kinder umzugehen und sie zu begreifen. Vor allem müssen Kinder sich in der Natur mit sich selbst auseinandersetzen und sich zum Beispiel fragen, was schaffe ich? Kann ich so hoch klettern? Und wie fühlt es sich an, alleine oder mit Hilfe von diesem Stamm zu springen? Komme ich nun zur Vorstellung der pädagogischen Fachkraft. Wie gesagt, soll das Kind ja die Welt durch Eigentätigkeit selbst erschließen. Und das ist auch noch heute grundlegend. Dass das Kind alles im Spiel erreicht und nicht durchs Belehren, sondern das Material und die Welt selbst erschließen kann. Die ErzieherInnen brauchen also eine begleitende Haltung dem Kind gegenüber und keine vorschreibende. Sie müssen beobachten und achtsam mit den Entwicklungsschritten umgehen. Das Konzept hat also als Ziel, freie und selbsttätige Menschen zu erziehen. Ihre Erfahrungen sollten die Kinder aus selbsttätigem Tun in verschiedenen Bereichen gewinnen, wie bereits gesagt, der Natur oder dem Spielen. Aber auch in der Musik, Bewegung, Sinneswahrnehmung und Malen sind wichtige Erfahrungsbereiche. Eine Einrichtung nach Fröbe bezieht Eltern und das Umfeld mit ein. Man könnte also sagen, dass Fröbel der Vorreiter unter den Pädagogen war. Spätere Konzepte beinhalten Elemente der Fröbel-Pädagogik. So, dann geht es jetzt weiter mit der Montessori-Pädagogik. Von der habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Ich beginne erstmal mit der Biografie der Maria Montessori. Nach dem Abitur studierte sie als erste Frau in Italien Medizin und wird 1896 die erste Ärztin in ihrem Land. Sie arbeitet als Assistenzärztin an der psychiatrischen Universitätsklinik und kommt dort mit behinderten Kindern in Kontakt. Schnell bemerkt sie, dass diese Kinder unterfordert sind und es einer pädagogischen Betreuung und Förderung bedarf. Ihr beruflicher Weg verlief von der Medizin über die Heilpädagogik bis hin zur Pädagogik. Sie entwickelte ein Programm, in dessen Mittelpunkt die Überzeugung steht, dass Kinder zu einer außergewöhnlichen Konzentration fähig sind, wenn sie die Möglichkeit erhalten, sich ihrem Alter entsprechend und aus freiem Willen mit interessantem Material auseinanderzusetzen. Montessori entwickelt Spielmaterial, das dieses Interesse des Kindes aufgreifen sollte. Das von ihr gegründete Kinderhaus Casa dei Bambini wurde mit seinen unkonventionellen Methoden weltberühmt. Die Kinder, die ihrem Bildungsdrang nachgehen, Verantwortung übernehmen, für sich selbst und andere sorgen und das ganz ohne Bestrafung oder Belohnung, war zu der damaligen Zeit sehr besonders. Sie gab ihre Arztpraxis auf, reiste viel, hielt Vorträge, gründete Einrichtungen und konzipierte Ausbildungsgänge für Montessori-PädagogInnen. Montessori betrachtete Kinder sehr genau. Aus diesen Beobachtungen leitete sie Überlegungen ab, die heute noch relevant dafür sind, wie das Kind in der Montessori-Pädagogik gesehen wird. Zum Bild vom Kind. Ähnlich wie Rousseau ist die Montessori-Pädagogik geprägt von einem positiven Menschenbild. Der Mensch ist von Natur aus gut, ergänzt Maria Montessori mit:
Er muss nur gut sein dürfen.
Der Grundsatz der Montessori-Pädagogik lautet:
Hilf mir, es selbst zu tun.
Die Kinder sollen in erster Linie selbstständig werden und Selbstvertrauen erlangen. Durch eigenständiges Arbeiten erreichen Kinder ein neues Maß an Autonomie und werden zu selbstmotivierten Lernenden. Aus eigener Kraft sollen individuelle Fähigkeiten entwickelt werden. Denn das Kind weiß am besten, was es will und braucht. Es ist selbsttätig und eigenproduktiv. Der Grundbaustein ist die Freiarbeit. Freiarbeit bedeutet aber dabei nicht, wie so oft angenommen, dass die Kinder durch den Raum springen, laut sind und tun und machen, was sie wollen. Die freie Entscheidung über Arbeitsrhythmus, Beschäftigungsdauer und ob alleine oder zusammengearbeitet wird, führt zu einer Disziplin, die von innen herauskommt. Im Montessori-Kindergärten können und sollen die Kinder frei, spontan und auch alleine beschäftigen. Es gibt keinen festgeschriebenen Zeitplan. Ich komme nun zu den Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik.
Das Kind ist Baumeister seiner selbst, ausgestattet mit einem inneren Bauplan.
Unzweifelhaft werden Kinder neugierig geboren. Sie lernen immerhin selbst laufen, um sich unabhängig in der Welt zu bewegen, lernen sprechen und stellen Fragen. Stück für Stück entdecken sie so die Welt um sich herum. Montessoris Überzeugung war, dass jedes Kind, schon wenn es zur Welt kommt, einen inneren Bauplan in sich trägt, welcher, wenn es die äußeren Umstände zulassen, danach strebt, sich ungehindert zu entfalten. Man könnte also sagen, das Kind entwickelt sich gemäß seiner individuellen Ressourcen.
Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.
Montessori geht davon aus, dass die große Arbeit an der eigenen Entwicklung durch Konzentration oder eher Polarisation der Aufmerksamkeit geschieht. Das heißt, dass schon das kleine Kind zu einer Tätigkeit unter höchster Konzentration fähig ist, wenn es seinen inneren Bedürfnissen nachgeht und in dieser Beschäftigung aufgeht. So entsteht eine tiefe Bindung an Gegenstände, Wahrscheinlich wird das Kind diese Tätigkeit wiederholen. Durch das konzentrierte Verweilen und Eindringen in eine Beschäftigung wird das Kind ausgeglichener und fröhlicher.
Der absorbierende Geist des Kindes ist eine privilegierte Form der Aufnahme. Es wäre wunderbar, wenn wir ein Leben lang das Wissen einfach in unseren Geist eindringen lassen könnten, so wie wir atmen oder essen.
Unter dem sogenannten absorbierenden Geist versteht Maria Montessori eine geistige Kraft mit der Fähigkeit, mühelos und schnell Informationen aus der Umwelt aufzunehmen und im Unterbewusstsein zu speichern. Diese Form ist vor allem in den ersten 3 Lebensjahren vorhanden und ermöglicht es uns, ganz nebenbei zum Beispiel die Muttersprache zu lernen. Dieses Wissen über Kinder ist für das Handeln der pädagogischen Fachkraft von großer Bedeutung. Es ist enorm wichtig, dem jungen Kind eine geordnete Umgebung zu schaffen, in der es seine individuellen Neigungen nach Sinneseindrücke wahrnehmen oder besser gesagt absorbieren kann. Aber was meine ich, wenn ich geordnet sage? Und was ist so eine geordnete Umgebung?
Wir bereiten eine Umgebung vor, die reich an interessanten Aktivitätsmomenten ist. Wir eröffnen einen Arbeitsweg, der höhere Dinge aufweist als die, von denen man bis jetzt annahm, sie seien für dieses Alter genügend. Das Kind weiß nicht, wie es sich diese geordnete Umgebung schaffen soll. Nur der Erwachsene kann es tun, und das ist die einzige tatsächliche Hilfe, die man dem Kind geben kann.
Das Kind benötigt also einen Raum, in dem eine gewisse Ordnung herrscht. Bei meiner Recherche stieß ich oft auf den Begriff der vorbereiteten Umgebung. Ein Kinderhaus ist architektonisch auf dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst. So sind zum Beispiel die Möbel oft in Kindergröße und Stühle und Tische können von den Kindern bewegt werden und der Raum an sich lässt sich komplett von Kindern erschließen. Montessori-PädagogInnen sollen die vorbereitete Umgebung einrichten, gestalten, ordnen und pflegen. Sie fungieren als LärmbegleiterInnen und nehmen eine zurücktretende, aber zugleich beobachtende und ermutigende Rolle ein. Begegnen dem Kind mit Liebe und Respekt. Der Fokus liegt dabei auf den Bedürfnissen der Kinder. Nach Montessori soll die pädagogische Fachkraft das Kind nicht drängen, eine Aufgabe zu erledigen, sondern nur dann etwas anbieten, wenn das Kind ein Interesse oder Hilfe benötigt. Sie soll mit dem einzelnen Kind in den Austausch gehen und bereitet die freie Wahl der Arbeit vor und nach. Die pädagogische Fachkraft inspiriert die Kinder und fördert ihre Unabhängigkeit, zudem ermöglicht sie ihnen Freiheit.
Das Leben anzuregen und es sich dann frei entwickeln zu lassen. Hierin liegt die erste Aufgabe des Erziehers.
Wichtig ist auch die Zusammenarbeit von Eltern und den Erziehenden, aber auch mit den Kindern. Die werden in den Tagesablauf mit einbezogen und können die Kita mitgestalten. Die ErzieherInnen werden sich am Ende der Woche zusammensetzen und die Beobachtungen besprechen und überlegen, was für die einzelnen Kinder am besten passt. Die Raumeinteilung ist offen und erlaubt eine freie Bewegung. Außerdem wird man wenig herkömmliches Spielzeug finden. Stattdessen gibt es Raum für Kreativität und die bekannten Montessori-Materialien. Ich finde es wichtig, euch ein wenig über die Materialien zu erzählen, denn diese sind in einem Montessori-Kinderhaus nicht wegzudenken.
Das Material erschließt ihrem Verstand Wege, die ihm sonst im kindlichen Alter unzugänglich wären. Dank diesem Material wird die Konzentration erzeugt, weil es Dinge enthält, die es wert sind, die intensive Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Das Material ist gleichsam nur ein Anfang. Die manuelle Arbeit mit ihm ordnet die Kenntnisse des Kindes, gibt Klarheit der Kenntnisse und führt zu selbstständiger geistiger Tätigkeit. Es ermöglicht dem Kind eine geordnete geistige Entwicklung und schafft geistige Disziplin.
Die Materialien sind in offenen Regalen untergebracht und haben einen festen Platz. Sie sind nach Lernbereich geordnet und frei zugänglich. Denn wie schon gesagt, für eine freie Entfaltung bedarf es Sicherheit und Ordnung. Die Kinder lernen auch, das Material wieder nach dem Benutzen zurück an Ort und Stelle zu bringen. Dann ist auch der nächste Zugang für ein anderes Kind erleichtert. Das Material, dessen Eigenschaften isoliert sind, lässt sich in folgende 5 Kategorien einordnen. Zum einen das Sinnesmaterial. Dieses ermöglicht die Schulung der Sinne. Zum Beispiel gibt es da solche Geruchsdosen, in denen unterschiedliche Gerüche erkennbar sind und jeweils 2 haben dann denselben Geruch und die Kinder müssen das so zuordnen. Des Weiteren gibt es das mathematische Material, um Zahlen für Kinder vor allen Dingen zu veranschaulichen und begreifbar zu machen. Dann gibt es das Sprachmaterial. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Sandpapierbuchstaben als Vorübung für das Schreiben von Buchstaben. Und dann aber auch noch das kosmische Material. Dieses Material soll dem Kind ermöglichen, Zusammenhänge und Vorgänge auf unserer Erde kennenzulernen. zum Beispiel ein Tierpuzzle oder ein Globus mit farbigen Kontinenten. Aber es gibt auch Material für die Übungen des praktischen Lebens. Dazu gehören Übungen aus der täglichen Umwelt des Kindes, zum Beispiel das Gießen von Wasser in verschiedene Gefäße, Übungen im Wischen, zum Beispiel von Tischen, aber auch das Sorgen für die eigene Person und zum Beispiel durch Händewaschen, An- und Auskleiden und Knüpfen und die Sorge für die Umgebung. Also drinnen wäre das zum Beispiel Reinigung von Möbeln, Blumen gießen und draußen wäre das die Arbeit im Garten oder das Fegen. Außerdem gibt es auch noch Übungen im Umgang miteinander, zum Beispiel das Grüßen oder Anbieten und Danken und Entschuldigen. Gleichwohl die Montessori-Pädagogik schon über 100 Jahre alt ist, ist sie in jedem Fall das pädagogische Konzept, das in den meisten Ländern der Erde verbreitet ist. Der Ansatz, jedes Kind als selbstständigen und vollwertigen Menschen zu achten und seine individuellen Entwicklungen in den Mittelpunkt zu stellen, ist natürlich durchaus aktuell. Ich selbst habe schon mal in einer ersten Klasse einer Montessori-Schule hospitiert und durfte mitbekommen, dass die Kinder bereits sehr früh eine Selbstmotivation zum Lernen haben und sehr achtsam mit sich und miteinander umgehen. Abschließend möchte ich nochmal Frau Maria Montessori zu Wort kommen lassen mit einem sehr schönen Zitat, wie ich finde.
Das Kind müsste alles, was es lernt, lieben, weil seine geistige und seine gefühlsmäßige Entwicklung miteinander verbunden sind.
Ich komme nun zur Waldorfpädagogik. Beim Recherchieren stieß ich immer wieder auf den Begriff Anthroposophie, die Weisheit des Menschen. Die von der Pädagogin Rudolf Steiner begründete Waldorfpädagogik basiert auf der von ihm geschaffenen Anthroposophie. Diese ist eine Weltanschauungslehre vom Menschen und seinen besonderen seelischen und geistigen Entwicklungsmöglichkeiten. Sie geht davon aus, dass der Mensch aus Körper, Geist und Seele besteht. Erstmal möchte ich darauf eingehen und euch erklären, wie es denn überhaupt zu den Namen kam, wenn der Begründer doch Rudolf Steiner hieß. Dieser sollte Kinder vom Arbeitern der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik pädagogisch betreuen. Und so kam es zur Gründung der ersten Waldorfschule. Komme ich nun zum Bild vom Kind. Das Kind ist kein kleiner, unfertiger Mensch, an dem man umherziehen kann, wie man es möchte. Es ist ein fertiger Mensch mit eigenem Charakter. In der Waldorfpädagogik wird jedes Kind als unverwechselbares Individuum angesehen. Laut dieser Pädagogik hat jeder Mensch, auch schon als Kind, ein Schicksal, welches durch die Erfahrung und Interaktion mit anderen offenbart wird. Auf Freiheit und Selbstbestimmung wird in der Waldorfpädagogik besonders geachtet. Die leiblichen und seelischen Eigenschaften der Kinder dienen als Instrument zur Selbstentfaltung. Dabei schreibt man in der Waldorfpädagogik den Kindern je nach Lebensalter andere Entwicklungsbedingungen zu. Damit sind die vier Wesensglieder in der kindlichen Entwicklung gemeint. Nach der Waldorfpädagogik differenziert man nämlich zwischen dem physischen Leib, dem Äther- und Astralleib sowie dem Ich-Leib. Der seelische Leib beschreibt die Geburt und somit das Körperliche. Die Wahrnehmung der Welt basiert hierbei durch Nachahmung. Der Ätherleib ist ebenfalls körperlich und bezieht sich auf den Zahnwechsel des Kindes. In der Zeit lebt das Kind von Nachfolge und Autorität. Alles, was in diesen 7 Jahren passiert, wirkt sich kräftigend auf den physischen Leib aus. Willensbildung, Entwicklung von Gewohnheiten und Neigungen. Bei dem Astralleib geht es um die seelische Entwicklung, wobei die Pubertät eine zentrale Rolle spielt. Er wird auch Empfindungsleib genannt und beinhaltet Schmerz, Lust, Emotion und Triebe. Die intellektuellen Kräfte bilden sich aus und es entwickelt sich eine Urteilsbildung oder die Möglichkeit dazu. Und schließlich geht die Waldorfpädagogik davon aus, dass der Ich-Leib, also der menschliche Geist, sich in einem 7-Jahres-Rhythmus verändert und weiterentwickelt. Nach dem 21. Lebensjahr ist Erziehung vor allem Selbsterziehung, Persönlichkeitsreife sowie selbstbestimmt zu leben. Darüber hinaus glaubt man in der Waldorfpädagogik an Karma und Reinkarnation. Also alles, was man im vorherigen Leben getan oder nicht getan hat, geht nicht verloren, sondern entscheidet darüber, wie das nächste Leben wird. Die Waldorfpädagogik ist im Gegensatz zu anderen Pädagogiken esoterisch, fast schon religiös geprägt. Die pädagogische Fachkraft ist dafür da, harmonische Sinneseindrücke zu vermitteln und die Umgebung dementsprechend zu gestalten. Außerdem sollte sie die künstlerischen Gestaltung und rhythmische Körperbewegung im besonderen Maße fördern. Sie hat eine enorme Vorbildfunktion für die Kinder. Es wird davon ausgegangen, dass die Kinder alles nachahmen. Zum Beispiel, wenn die Wäsche aufgehangen wird, dann möchte das Kind das auch tun, ebenso wie mit dem Kochen und Fegen.
Außerdem spielen die Sinne eine wichtige Rolle, denn damit nimmt das Kind in den ersten Jahren die Welt im besonderen Maße wahr. Tasten, fühlen, riechen, schmecken, sehen. Aufgabe der Erzieherin ist es also, alles bereitzuhalten, damit das Kind diese Sinne erleben kann. Die Kinder stehen in enger Verbindung zu den Erwachsenen, die sie umgeben. Sie sind angewiesen auf die Gestaltung des Freiraums, den Erwachsene schaffen. Eltern werden als Erziehungspartner gesehen, Transparenz unter den Pädagogen und der Elternschaft ist dafür essentiell. Außerdem zeichnet sich ein Kindergarten nach Waldorf durch Rhythmen und Rituale aus. Ein verlässlicher Rhythmus verleiht Sicherheit und lässt das Kind spontan handeln. Bestimmte Wochentage sind bestimmte Aktivitäten vorbehalten. Der Tag ist in verschiedene Elemente, wie beispielsweise Freispielphasen, künstlerische Aktivitäten oder rhythmisches Gestalten gegliedert. Zum Schlafen werden die gleichen Lieder gesungen. Auch der Essensplan folgt einer gewissen Struktur. So gibt es am Mittwoch zum Beispiel immer ein Nudelgericht. Außerdem möchte ich noch ein paar Worte zur Raumgestaltung verlieren, denn im Vergleich zu anderen Pädagogiken spielt die Farbgestaltung eine wichtige Rolle. In der Krippe dominieren zum Beispiel rosa und altrosa Töne. Der Hintergrund hierfür ist, dass man die Farbe des Uterus der Mutter nachahmen möchte, damit sich das Kind eingehüllt und geborgen fühlt. Außerdem kommen hellorangene und warme Gelbtöne zum Einsatz. Die Raumgestaltung ist weich und häufig findet man abgerundete Möbel, viel Holz und es ist sehr gemütlich. Die Jahreszeiten spielen ebenso eine große Rolle in der Gestaltung. Zu den Jahreszeiten gibt es oft einen Tisch, auf dem das Geschehen in der Natur versinnbildlicht wird. Zum Beispiel Rot, Gelbtöne, wie Laub das fällt. Kastanien, Äpfel stehen für den Herbst. Die Spielmaterialien sind daran angepasst. Häufig findet man Naturmaterialien, aber auch Gegenstände des häuslichen Lebens, sowie Töpfe, Löffel, Kinderwägen und Puppen. Tiere sind häufig nicht perfekt ausgeformt und ohne Gesicht. Sie sind schlicht und offen, damit die Fantasie sozusagen etwas damit machen kann. In der Waldorfpädagogik verzichtet man außerdem auf sämtliche elektronische Geräte. Und was ich während meiner Recherche ziemlich interessant fand, war, dass in der Waldorfpädagogik in den ersten 3 Lebensjahren häufig auf Bücher verzichtet wird. Denn es wird davon ausgegangen, dass Bücher den Intellekt schulen. Und das ist ja in der Waldorfpädagogik in den ersten 3 Lebensjahren noch gar nicht dran, sondern eher das Erleben, Fühlen und das Laufen steht im Vordergrund. Die Ernährung ist auch noch ziemlich wichtig. Ich habe häufig von Kitas gelesen, die Bio-Lebensmittel benutzen oder Lebensmittel aus der Region oder dem eigenen Garten. Und gekocht wird häufig oder eigentlich immer frisch.
Kommen wir nun zur Regiopädagogik, der ersten Pädagogik, die nicht nach einem Menschen benannt ist, sondern nach dem Ort. Also erstmal was zum Ursprung. Alles begann mit einem Panzer. Vor rund 75 Jahren, bei Aufräumungsarbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, fanden die BewohnerInnen in einem norditalienischen Dorf, welches heute Teil der Stadt Reggio Emilia ist, einen Panzer. Sie zerlegten diesen in seine Einzelteile und verkauften sie, zusammen mit anderen gefundenen Waffen, auf dem Schwarzmarkt. Die DorfbewohnerInnen beratschlagten lange darüber, was mit dem Erlös geschehen sollte. Am meisten Zuspruch erlangte der Vorschlag der Frauen. Es sollte eine Kindereinrichtung gebaut werden. Kurz darauf begannen die Bauarbeiten des ersten Volkskindergarten. Dieses Projekt wurde von der gesamten Dorfbevölkerung ohne weitere finanzielle Unterstützung realisiert.
Wie wollen wir, dass unsere Kinder aufwachsen, damit Krieg und Faschismus nie wieder passieren?
Die Erschaffung neuer Erziehungsmethoden und Wege waren das Ziel der Dorfgemeinschaft, um dem Faschismus demokratische und lebensbejahende Erziehungsformen entgegenzusetzen. Die Leute brachten allerhand Dinge zur Versorgung der Kleinen vorbei. Das war jetzt ein wenig zu den Wurzeln der Regiopädagogik, die, wie gesagt, nach ihrem Ursprungsort benannt ist. Ich erzähle euch jetzt ein wenig mehr über die Erziehungs- und Bildungsphilosophie. Dazu erwähne ich erstmal den bekanntesten Mitbegründer der Regiopädagogik, Loris Malagusi. Als der junge Grundschullehrer von dem Projekt hörte, war seine Neugier groß. Er war begeistert vom Tatendrang und Ehrgeiz der Leute im Dorf. Und darauf entschied er sich kurzerhand dazu, dort zu bleiben und gestaltete mit den BürgerInnen ein Erziehungskonzept. Die Regiopädagogik basiert auf einem optimistischen Menschenbild und einer demokratischen Gesellschaftsordnung. In der Regiopädagogik gilt das Kind als eifriger, selbstständiger Forscher, der mit Freude und Genuss die Welt erforscht. Er ist von Natur aus neugierig. Das Kind wird als Konstrukteur und Mitschöpfer seines Wissens betrachtet. Damit ist gemeint, dass jedes Kind mit der Kompetenz, Dinge zu erforschen, geboren wird. Und jedes Kind ist der Hauptakteur bei dem Erwerb seines Wissens.
Es forscht und experimentiert, weil es die Dinge selbst verstehen will. Das bedeutet, die Dinge zueinander und zu sich selbst in Beziehung setzen zu können. Damit das gelingt, muss das Kind autonom und selbstorganisiert handeln dürfen. Jedes Kind besitzt ein individuelles und reiches Potenzial, sich auszudrücken. Sei es durch Malen, Bauen, durch Gesten oder erfundene Geschichten. Das Kind lernt selbstständig und durch Erfahrungsprozesse. So entwickelt es seine individuelle Persönlichkeit, seine Kompetenzen und seine Ausdrucksfähigkeit. Vor allem entwickelt sich sein Wissen nach eigenem Interesse und entsprechend eigener Fragen an die Umwelt. Das ist auch mit dem Zitat der 100 Sprachen des Kindes gemeint. Falls ihr davon noch nie etwas gehört habt, folgt jetzt nochmal Loris Malagusis berühmtes Gedicht von 1985.
100 Sprachen. Und es gibt 100 doch. Ein Kind ist aus 100 gemacht. Ein Kind hat 100 Sprachen. 100 Hände, 100 Gedanken, 100 Weisen zu denken, zu spielen, zu sprechen. 100, immer 100 Weisen zu hören, zu staunen, zu lieben. 100 Freuden zu singen und zu verstehen. 100 Welten zu entdecken, 100 Welten zu erfinden, 100 Welten zu träumen. Ein Kind hat 100 Sprachen. Und noch 100, 100, 100. Aber 99 werden ihm geraubt. Die Schule und die Kultur trennen ihn vom Geist, vom Körper. Sie sagen ihm, ohne Hände zu denken, ohne Kopf zu handeln, nur zu hören, ohne zu sprechen, ohne Freuden zu verstehen, nur Ostern und Weihnachten zu staunen und zu lieben. Sie sagen ihm, es soll die schon bestehende Welt entdecken. Und von 100 werden ihm 99 geraubt. Sie sagen ihm, dass Spiel und Arbeit, Wirklichkeit und Fantasie, Wissenschaft und Vorstellungskraft, Himmel und Erde, Vernunft und Träume Dinge sind, die nicht zusammenpassen. Es wird ihm also gesagt, dass es 100 nicht gibt. Das Kind aber sagt, und es gibt 100 doch.
Ich finde, hier kommt klar der Möglichkeitshorizont des kindlichen Denkens hervor. Die Vielfalt eines jeden Kindes wird hierbei als Schatz gesehen. Sie schaffen ständig Neues, aber das schaffen sie auch nur, weil sie ständig Fragen stellen und dazu auch noch den Mut haben. Das Kind ist individuell und kompetent und es muss ernst genommen werden. Es ist gleichermaßen Baumeister, Architektin, Forscher, Musikerin und Tänzer.
Kommen wir nun zu den Aufgaben der pädagogischen Fachkraft. Sie begegnet dem Kind immer mit Vertrauen, Mitgefühl und Verständnis. Die ErzieherInnen fungieren als BegleiterInnen in der kindlichen Entwicklung und geben den Kindern lediglich Impulse, um ihren Wissensschatz zu erweitern. Dabei werden keine Vorgaben gemacht. Zusätzlich sind sie Zeugen und BeobachterInnen der Kinder. Sie machen sich zu jedem Kind Notizen und Aufzeichnungen. Diese Dokumentationen umfassen alles, was die Kinder von sich geben, sei es ein Gedanke oder eine neue Idee für ein Projekt. Die ErzieherInnen sind darauf konzentriert, eine Atmosphäre des sozialen und emotionalen Wohlbefindens für die Kinder zu schaffen. Die Räume sind sorgfältig gestaltet, einladend und inspirierend. Das Konzept nach dem Original in Emilia Reggio umfasst, dass alle Menschen, die mit dem Kind interagieren, auch an den Entwicklungs- und Lernprozessen teilnehmen. Das ist natürlich gerade in Großstädten schwierig umzusetzen. Dennoch ist in einem Reggio-Kindergarten das Mitwirken der Eltern und ein Bezug zum Gemeinwesen von großer Bedeutung. Im Kindergartenalltag sind deshalb immer wieder Aspekte integriert, die eine Verbindung zu externen Institutionen und Organisationen erkennen lassen. Jetzt sind wir auch schon bei unserem vorletzten pädagogischen Handlungskonzept angelangt, und zwar der Freinet-Pädagogik. Célestin Freinet war ein französischer Lehrer und Pädagoge und lebte von 1896 bis 1966. Er begründete die Freinet-Pädagogik, die sich durch eine lebensnahe und ganzheitliche Sichtweise vom Lernen mit einer basisdemokratischen Organisationsform auszeichnet. Es folgt jetzt erstmal ein kurzer Einblick in seine Lebensgeschichte, denn die fand ich ziemlich spannend. Also, er wird also 1896 in der Provence geboren. 20 Jahre später kam er nach dem Ersten Weltkrieg mit einer schweren Lungenverletzung nach Hause und das machte ihn zeitlebens zum Pazifisten. Trotzdem nahm er 1920 nach seinem Studium eine Lehrstelle an. Hier entstand dann auch die Freinet-Pädagogik, als er und mehrere KollegInnen versuchten, den Unterricht zu verändern. Mit 30 Jahren heiratete er Elise, die ebenfalls Lehrerin war. Sie hatte einen großen Einfluss auf ihn. Man könnte auch sagen, dass die beiden Begründer der Freinet-Pädagogik zählen. 1934 mussten dann beide die Schule verlassen. Ihnen wurde Spionage für die UdSSR unterstellt. Außerdem weigerte sich Celestin, den freien Text eines Schülers, der von einem kirchlichen Fest handelt, auf dem der Pfarrer betrunken war, zu zensieren. Elise und er gründeten ein Landschulheim, in dem sie sich um Kinder kümmerten, deren Eltern im Spanischen Bürgerkrieg oder in deutschen KZs ermordet wurden.
Man kann die erzieherische Philosophie von Celestin und Elise Freinet an drei Kernbegriffen ableiten. Genau, das werde ich jetzt mal probieren, und zwar Leben, Arbeiten und Lernen. Mit Leben ist vor allen Dingen die Lebensfreude gemeint. Die Lebenswelt Natur ist enorm wichtig in dieser Pädagogik. Man muss Erfahrungen machen, denn das gehört zum Leben dazu. Arbeiten steht im Zentrum der Pädagogik, und es wird davon ausgegangen, dass es für das Kind einen hohen Wert hat, sich mit etwas sinnvoll, zielgerichtet und schöpferisch auseinanderzusetzen und sich so etwas zu erarbeiten. Lernen folgt durch eigene Erfahrungen, die man mit der Umwelt macht, durch Ertasten und Erforschen. Für Celestin Freinet stand im Mittelpunkt jeglicher Betreuung das Kind. Bei Freinet wird das Kind als handelndes Subjekt gesehen, welches Konstrukteur seines eigenen Lebens ist. Kinder verfügen von Beginn an über genügend Eigeninitiative und Kompetenzen, um sich selbstständig zu entwickeln. Das Kind ist für Freinet ein autonomer Mensch, der sein Interesse am besten selber kennt und sie in einem geeigneten Umfeld auch selber am besten zum Ausdruck bringen kann. Auch noch interessant fand ich den Ansatz der Verantwortung. Und zwar hat nach Freinet das Kind die Freiheit, seinen eigenen Bedürfnissen nachzugehen und entwickelt dadurch auch die Fähigkeit und Verantwortung für seine Entscheidung zu übernehmen. Im folgenden Zitat bezieht sich Freinet noch ein bisschen mehr auf die Schule, aber ich finde, es fasst trotzdem nochmal sehr schön zusammen, wie seine neue Sicht über Kinder ist.
Das Kind muss sich selbst erziehen, sich selbst bilden, mit der Hilfe der Erwachsenen. Wir versetzen die Achse der Erziehung. Im Zentrum der Schule steht nicht mehr der Lehrer. Das Leben des Kindes, seine Bedürfnisse, seine Möglichkeiten sind der Angelpunkt unserer Erziehung.
Bei allem, was ich jetzt gerade gesagt habe, finde ich es umso spannender, einen Blick auf die Rolle der PädagogInnen zu werfen. Denn die Erzieherin nimmt eine begleitende, beobachtende und unterstützende Rolle ein und vermittelt Wissen, Werte und Erfahrungen. Durch die Beobachtungen, die die pädagogische Fachkraft macht, und die Gespräche, die mit den Kindern geführt werden, können Themen gewonnen werden, die die Kinder interessieren, und es entstehen vielfältige Angebote, und diese Angebote werden gleichwertig durch Kinder oder Erwachsene moderiert. Jedes Kind kann dann außerdem selbstständig entscheiden, was es wählt für ein Angebot und wie lange es daran teilnimmt. Genau, und es stehen auch immer Alternativen zur Verfügung, die jedes Kind dann auch nutzen kann. Die pädagogische Fachkraft sollte sich stets über die mit dem Alter zunehmende Wahlfreiheit auf Seiten der Kinder bewusst sein. Außerdem kann sie wegweisend wirken, allerdings ist denn die Intention jedoch eher, das Kind dahingehend zu unterstützen, selbst zu wählen und zu entscheiden, was es tun und lassen möchte. Was bedeutet, dass von den PädagogInnen ein kindzentriertes Handeln elementar ist. Das Kind hat außerdem die Möglichkeit, Vorschläge der Erzieherin abzuweisen, und darüber muss sich die pädagogische Fachkraft ebenso bewusst sein. Das bedeutet folglich für die pädagogische Planung, dass die oder der Erzieherin dem Kind mit Respekt gegenüber begegnen muss und beobachtend herausfindet, ob und wo genau er oder sie gebraucht wird. Zudem sollte die pädagogische Fachkraft vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Das Angebot für Kinder ist in Freinet-Einrichtungen meistens in verschiedene Bereiche unterteilt, um diese Ausdrucksmöglichkeiten auch zu gewährleisten. Genau, es wird in Ateliers gearbeitet oder in Werkstätten, und die Werkstätten gibt es in ganz vielen, oder die Ateliers werden in ganz viele Bereiche aufgeteilt, wie Sprache, Mathematik, Musik, Kunst, aber auch Handwerk, wozu Töpferei, Drucken und Nähen gehört, und noch viele weitere. Und das sorgt dann auch schon für eine frühe Förderung der Kinder. Außerdem soll sie das Kind ermutigen, den Lernprozess selbst zu gestalten und eigentätig zu entdecken, ertasten, experimentieren und auch einfach mal versuchen. Kinder sind auch meistens in altersgemischte Gruppen aufgeteilt, und meistens so von 0 bis 3 und von 3 bis 6, weil auch davon ausgegangen wird, dass die Kinder voneinander lernen, wenn sie in altersgemischten Gruppen sind. Kommen wir nun zu unserer letzten Pädagogik, oder vielleicht sollte ich auch eher sagen Pädagogiken, denn allgemein erzähle ich euch jetzt was zu den Situationsansätzen. Diese sind gegliedert im Situationsansatz und situationsorientierter Ansatz. Zuerst aber der Situationsansatz. Er wurde Anfang der 70er Jahre von Jürgen Zimmermann am Deutschen Jugendinstitut in München entwickelt. Denn damals gab es Bestrebungen, Kindergärten schulförmig zu organisieren, zum Beispiel mit Unterricht in Fächern, so wie man es bei einer Vorschule findet. Man wollte die Kinder dort auf die Leistungsgesellschaft vorbereiten. Der Situationsansatz grenzt sich allerdings ganz klar von dieser traditionellen Pädagogik ab. Die Idee der Lebenswelt als Ausgangspunkt wurde aufgegriffen. Die Lebenswelt besteht aus den konkreten sozialen Situationen und dem, was die Kinder erleben und was ihren Alltag ausmacht. Schon durch das Erkunden der Welt lernen Kinder jede Menge dazu. Denn Lernen heißt dabei auch immer Interpretation. Jeder Mensch konstruiert seine Wirklichkeit entsprechend seiner eigenen subjektiven Erfahrungen. Kinder lernen außerdem immer situativ, durch sinnliches Wahrnehmen und eigenes Tun. So formen sie im Laufe der Zeit ihr Selbstbild und Weltbild. Dreh- und Angelpunkt der Pädagogik ist also die Lebenswelt. Kommen wir zum Namen. Natürlich verdankt der Situationsansatz seinen Namen gewissen Situationen. Gemeint sind vor allen Dingen bestimmte Schlüsselsituationen. Aber was macht so eine Situation zu einer Schlüsselsituation? Dazu möchte ich euch gerne einen Satz vorlesen, dem ich den Institut für Situationsansatz, kurz ISTA, entnommen habe. Schlüsselsituationen sind Lebenssituationen, die für das Leben von Kindern über den Augenblick hinaus von Bedeutung sind, die in Beziehungen zu den Erlebnissen und Erfahrungen der Kinder stehen und bei deren Bearbeitung sie sich notwendige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen können. Erzieherinnen wählen Situationen aus, die Kinder lebensnah betreffen und für ihr Aufwachsen in der Gesellschaft wichtig sind. Bei der Entscheidung, ob eine Situation eine Schlüsselsituation ist, können Fragen bzw. Kriterien helfen, wie beispielsweise: Brauchen die Kinder weitere Anregungen, um mit der beobachteten Situation umzugehen? Oder welche Bedeutung haben diese Situationen für die Entwicklung der Kinder oder das Aufwachsen in der Gesellschaft? Ein Missverständnis ist also, dass der Situationsansatz als spontaner Bezug zur aktuellen Situation und dem, was gerade geschieht, in der Kita gesehen wird. Dabei greift man eher soziale und kulturelle Lebenswelten der Familien auf und erschließt diese als Lebenssituation. Die Alltagswelt ist also Ausgangspunkt des Situationsansatzes. Aus dieser Grundüberlegung werden folgende 5 Dimensionen abgeleitet. Erstens die Lebensweltorientierung. Da habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Vielleicht wäre noch wichtig zu erwähnen, dass dabei das Kind im Mittelpunkt steht. Es ist wichtig aufzugreifen und zu erfassen, wie sich das Kind bei den Dingen, die es macht, fühlt. Zweitens die Bildung. Hiermit ist nicht die Allgemeinbildung gemeint, sondern eher die Bildung in unterschiedlichen Bereichen. Das Kind lernt im Kindergarten, wie eine Gesellschaft funktioniert. Es bildet zum Beispiel seine Sozialkompetenz und die hat dann Einfluss wie es später die Gesellschaft mitgestaltet. Drittens Partizipation. Das bedeutet, den Eigensinn des Kindes zu respektieren und natürliches Streben nach Autonomie zu berücksichtigen, ihm also auf Augenhöhe zu begegnen. Kinder, aber auch die Eltern sollen sich mitbeteiligen und mitwirken. Stichwort wäre da zum Beispiel die Kinderkonferenz. Viertens Gleichheit und Differenz. Auf der einen Seite stehen die Gleichwertigkeit eines jeden Menschen. Alle haben das gleiche Recht, auch die Kleinsten unter uns. Auf der anderen Seite steht die Akzeptanz für Individualität und Unterschiedlichkeit. Stichwörter sind hierbei interkulturelle Kompetenz, Integration und Inklusion. Fünftens die Einheit von Inhalt und Form. Die Kita ist eine lernende Organisation. Die Lehrpläne müssen und können sich also immer wieder verändern und offen gehalten werden. Diese genannten 5 Dimensionen werden in weitere 16 konzeptionelle Grundsätze formuliert. Es würde ein bisschen den Rahmen sprengen, die hier alle zu nennen, aber einen Grundsatz, den 4. fand ich ziemlich spannend und möchte euch den vorstellen. ErzieherInnen unterstützen Mädchen und Jungen in ihrer geschlechtsspezifischen Identitätsentwicklung und wenden sich gegen Stereotype, Rollenzuweisungen und Übernahmen. Das bedeutet also, dass die oder der Erziehende darauf achtet, dass Mädchen und Jungen nicht in typische Frauen- und Männerrollen gedrängt werden und die Möglichkeit haben, die geschlechtliche Identität frei zu entwickeln. Jetzt wurde bereits ein wenig genannt, was die Aufgabe der Pädagogen ist. Sie müssen herausfinden, was den Kindern besonders wichtig ist, was sie fühlen, was sie wissen wollen. Dafür ist eine permanente Beobachtung essentiell. Die pädagogische Fachkraft nimmt also die Rolle der Expertin ein, die den Dialog aufgreift und erkennt, welche Themen Schlüsselsituationen sind und richtet danach ihre pädagogische Planung. Sie bietet Anreize zur Selbstentfaltung und die Möglichkeit, eigene Lösungsstrategien zu finden. Andererseits lernt sie auch mit und ist offen und neugierig auf die Prozesse der Kinder. Zum Schluss noch ein bisschen was zum Bild vom Kind, was so ein bisschen die Grundsätze ergänzt.
Komme ich nun zum
Situationsorientierten Ansatz. Es geht die Vorstellung, dass das Kind in einer gerechten Gesellschaft aufwachsen
am Institut für möchte,
in der sie selbst und die Akteure als von Akteure wahrgenommen werden.
Und der Situationsansatz
geht halt vom selbstständigen, aber auch selbsttätigen Kind aus.
Das Kind nimmt die Welt um sich herum wahr.
Ich werde bemerkt, was, wenn etwas gehen, passiert. Ein bisschen
es möchte mitgestalten
und sich aktiv und neugierig ist. Auseinandersetzen.
Genau. Erst zum
es Gleichen. Erkundet die Umwelt
und äußert seine Meinung und setzt mit sich lösungsorientiert mit Themen,
Fragestellungen
und Problemen
auseinander.
Der Kinder sowie die individuellen Lebensbedingungen fundamental für das weitere pädagogische Handeln. Und das Bild vom Kind ist eigentlich auch in beiden Pädagogiken ähnlich. Beide Konzepte sind sich außerdem einig, dass Entwicklungsförderung an der Lebenswelt der Kinder ansetzen muss. Die Konzepte sind beide nicht didaktisch und auf Kompetenzerwerb ausgerichtet, sondern eher auf die Selbstbildung im Sinne des ganzheitlichen Lernens. Die Projekte in einer Kita zielen auf die Lebensthemen der Kinder ab und orientieren sich nicht an den für Erwachsenen relevanten Themen. Das ist auch bei beiden Ansätzen so. Außerdem gilt das Motto Begleitung statt Anleitung und Entwicklungsbegleiter statt Erzieher. Es wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung eines Kindes Anerkennung, Unterstützung und Begleitung enorm wichtig sind, aber keine Anleitung. Komme ich nun zu den Unterschieden. Vor allen Dingen kann man die in Herangehensweise an die Analyse und die Auswahl der Lebenssituation sehen. Der situationsorientierte Ansatz befasst sich mit individuellen Lebensgeschichten und widmet sich der Verarbeitung von Erfahrungen und belastenden Ereignissen. Kurz gesagt könnte man also sagen, dass der situationsorientierte Ansatz vergangenheitsorientiert ist, wohingegen der Situationsansatz eher zukunftsorientiert ist. Der situationsorientierte Ansatz arbeitet also mit bereits erlebten Situationen, er arbeitet sie nach. Es steht also der Gedanke dahinter, dass die Kinder seelisch entlastet werden, damit sie sich in der heutigen Welt voller Reizüberflutung positiv entwickeln können. Beim situationsorientierten Ansatz geht es vorrangig um die vollständige Aufarbeitung der eigenen Erfahrung. Auf diese Weise entwickelt das Kind dann seine emotionalen und sozialen Kompetenzen. Die Persönlichkeit wird gestärkt und das Kind lernt auch mit belastenden Ereignissen gut zurechtzukommen. Es wird davon ausgegangen, dass das Kind die Dinge, die es erlebt, abspeichert. Also alles, was es erlebt, wird abgespeichert. Und dadurch drücken sie dann ihr Verhalten aus und teilen ihre Bedürfnisse mit. Ausdrucksformen wie Spielverhalten, Malen, Träumen, Verhalten im Generellen mit anderen, Bewegen, Sprechen, resultieren alle aus den zurückliegenden Ereignissen und werden beobachtet. Genau, also die Gegenwart ist ein Abbild der Vergangenheit. Die Schrittfolge des Vorgehens im Ansatz wurde von Krenz wie folgt beschrieben. Das ist dann auch mein letzter Punkt. Zum Ersten die Vergegenwärtigung der Lebensbereiche der Kinder und ihres Umfeldes. Zweitens die Sammlung von Situationen. Drittens die Analyse der Situation und ihre Zusammenhänge. Viertens die Auswahl der Situation. Fünftens die Planung eines Projektes, gerne auch oder vor allen Dingen mit dem Einbeziehen der Kinder. Sechstens die gemeinsame Durchführung des Projekts und siebtens dann eine gemeinsame Auswertung des Projekts. Ja, damit bin ich dann auch am Ende meines Podcasts angelangt, was jetzt doch ein bisschen länger geworden ist. Aber ich habe dann auch während der Vorbereitung gemerkt, wie ich immer mehr in die Thematik der einzelnen Konzepte hineingerutscht bin und viele Dinge für wichtig erachtet habe. Wenn ihr euch ein Konzept besonders interessiert, könnt ihr das natürlich auch alles im Internet oder in Büchern nachlesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr habt ein bisschen mehr Aufschluss darüber, was pädagogische Konzepte eigentlich sind und was sie so ein bisschen unterscheidet. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss!